Ist Gott gut? Geht's uns gut? Papa, wir danken dir für deine Liebe, die ausgegossen ist in unser Herz durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass wir deinen Heiligen Geist haben. Danke, dass du uns jeden Sonntag dein Wort gibst. Und danke, dass es wie ein Hammer ist, der Felsen zerschlägt, Felsen in unserem Herzen, wo Dinge hart geworden sind. Papa, danke, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind, sondern weil deine Liebe uns verändert, jeden Sonntag, jede Woche. Danke, dass wir gehen von Sieg zu Sieg, von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Danke, dass Glauben nicht unbelohnt bleibt. Danke, dass deine Liebe nicht unbelohnt bleibt. Danke, dass du mit jedem von uns bist, auch mit den Zuhörern im Internet. Papa, danke für wunderbare Zeugnisse. Danke für tolle Geschichten, die du mit jedem Einzelnen tust, wo du Wunder tust, wo du Veränderung bringst, wo du uns führst. Manchmal durch ein Tal, aber wir gehen unbeschadet durch. Danke, weil du treu bist, weil du mit uns bist, weil uns alle Dinge zum Besten dienen müssen, weil du uns nie verlassen noch versäumen wirst. Papa, wir danken dir für deine Liebe. Deine Liebe ist das Beste, was wir haben. Danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Halleluja. Halleluja. Öffne du die Herzen jetzt von uns allen, dass das Wort auf einen guten, fruchtbaren Boden fällt, Frucht bringt. Papa, danke, dass die Strecke von den Ohren bis zum Herzen immer kürzer wird. Und dass es hineinfällt, das Wort. Dass es nicht abprallt, sondern dass es hineinfällt ins Herz und Wurzeln zieht und uns Segen bringt. Halleluja. Uns verändert für immer. Danke, Jesus. Preis sei dir. Halleluja. Amen. Die Woche habe ich so gedacht, ein bisschen ist die Christenheit wie eine Gruppe, die gern zu den Magiern geht. Zu Siegfried und Roy, auf die Zaubershow. Oder die ganze Menschheit. Früher wurde einer durchgesägt. Kennt ihr das noch? Oder eine? Da waren die Leute begeistert. Wenn man so alte Cowboy-Filme anguckt, von 1920 und so, da kamen immer die fahrenden Gaukler mit ihrer Show in die Stadt. Und dann gab es Kartentricks und dies. Und die Leute waren begeistert. Und dann wurde es immer intensiver. Da gab es immer größere Magier, immer bekanntere, mit immer tolleren Tricks. Und mit den alten Dingen kannst du heute keinen Hund mehr hervorlocken. Würdest du hingehen und da vielleicht noch Eintritt bezahlen, wo einer sagt, ich säge diese Frau durch? Würdest du sagen, ja, das ist das. Stimmt's? Kommst, redet mit mir. Ja. Du möchtest die Supershow, die Show der Superlative. Ich meine, wir gucken uns das als Christen ja nicht an, aber nur als Beispiel. Wenn, dann muss es schon extravagant sein. Da muss es was Neues sein, was wir noch nie gesehen haben. Wisst ihr, so ein bisschen fühle ich mich manchmal in der Christenheit so. Wenn du die Bibel anschaust, von Anfang bis zu Ende, siehst du, dass Jesus immer aufs Wort verwies. Paulus, Petrus, immer aufs Wort Gottes verwies. Das kann trocken sein, muss nicht. Es kann immer dasselbe sein, muss nicht. Aber das Wort Gottes hat die Kraft, unsere Seele zu retten.
Amen.
Das Wort Gottes hat die Kraft, uns zu verändern. Das Wort Gottes war das, mit dem Jesus dem Teufel widerstand. Es war nicht die Licht- und Lasershow. Es war nicht die Nebelshow. Es war nicht die tolle Lobpreisband. Es war nicht das Millionen Euro teure Gemeindegebäude oder die megatolle Soundanlage der Church. Es war das Wort Gottes. Manchmal predigte Paulus in den Häusern. In den Häusern, da waren nicht viele. Ich meine, die Häuser waren voll. Wo vielleicht drei wohnten, waren dann vielleicht 100 drin. Und einer saß im Fenster und schlief ein, weil Paulus so kurz predigte und so langweilig. Und er fiel runter und war tot. Dann waren die Leute entsetzt, dann ging Paulus runter, hat ihm gesagt, auf, komm zurück. Dann stand er wieder auf, hockte sich wieder ans Fenster und weiter ging's. Hört sich an wie Fantasy, gell? Warum war Paulus so ruhig in dieser Situation? Warum konnte er so ruhig sein? Weil er wusste, wer er war. Und weil er wusste, dass das Wort Gottes in ihm lebendig ist. Weil er wusste, dass das Wort in ihm Zeichen und Wunder vollbringt. Markus 16 sagt, Zeichen und Wunder werden folgen denen, die da glauben. Und Glauben kommt aus Dem Hören des Wortes. Laut. Dem Hören des Wortes Gottes. Wenn ich der Teufel wäre, würde ich alles dran setzen, dass die Christen nicht das Wort hören. Dass es langweilig ist, dass es zu lang ist, dass es zu trocken ist, dass es immer dasselbe ist. Mhm. Aber wenn jemand einen kurzen Weg hat vom Ohr zum Herz und das Wort ins Herz fällt, es muss anwachsen. Einen Samen auf den Acker zu werfen, ist nicht genug. Der muss Wurzeln ziehen. Es muss anwachsen. Dann wird etwas daraus. Dann kommt Frucht. Und Glauben ist eine wunderbare Sache. Glauben bewahrt dich vor so vielem.
Amen.
Und der Teufel macht alles, dass Christen nicht glauben. Dass sie immer irgendeine andere Lösung suchen, außer Glauben. Ich habe die Woche eine Antwort gebraucht von Gott. Und Gott hat gesagt, faste. Ich habe von Sonntag bis gestern gefastet. Und dann hat nachts Gott zu mir geredet. Und ich habe meine Antwort erhalten. Manchmal kostet es einen Preis. Es ist nicht einfach so alles. Manchmal kostet es einen Preis. Und Gott hat mir die Kraft gegeben zum Fasten. Es war so leicht wie noch nie.
Amen.
Der Teufel hat viel probiert, aber es hat nicht geklappt. Am Ende hat Gott geredet. Und mich interessiert nicht, was du zu mir sagst. Versteh mich nicht falsch. Ich achte und liebe dich. Aber mich interessiert, was Gott zu mir sagt. Weil das ist die Wahrheit. Gott ist die Wahrheit. Und er hat gute Pläne mit dir und mit mir. Vor 4 Wochen war ein neuer Mann da. Und da rede ich mit ihm nach dem Gottesdienst. Da sagte mir einen Satz. Ich habe gedacht, das kann nur von Christen kommen, sowas. Oh, euer Lobpreis, Katastrophe. Das war Schmerz für meine Ohren. Ich bin Musiker. Manchmal hätte ich wirklich Lust, so kurz so eine linke oder eine rechte. Versteht ihr, was ich meine? Einfach so, weil es Spaß macht. Aber ich habe es in dem Moment gar nicht geschnallt. Ich habe es gehört und ich habe es nicht gehört. Warum? Weil Gott gut ist. Damit ich mich nicht versündige. Erst wo ich zu Hause war, denke ich, was hat der gerade zu mir gesagt? Ich hätte auch gerne Lobpreisband hier. Ich hätte auch gern dies, ich hätte auch gern das. Stell mal vor, du kommst zum ersten Mal zu Leuten. Die laden dich ein und die Frau kann nicht so gut kochen. Und sie macht dir halt eine Fertigpizza. Und du sagst, das war eine Beleidigung für meinen Magen. Kann man machen? Muss man das?
Nein.
Sowas kann nur von Christen kommen. Ich habe gedacht, mit einer Arroganz, wie manche durchs Leben gehen. Und dann sagt er mir noch, er guckt sich alle Gemeinden in Heidelberg an und bei der Besten bleibt er. Da habe ich gedacht, Halleluja, das ist gut. Was sage ich immer? Jeder ist ein Segen. Die einen, wenn sie kommen, die anderen, wenn sie gehen. Was ist sein Fokus? Bin ich gegen diesen Mann? Nö, ich kenne ihn überhaupt nicht. Aber ich denke mir, wenn man das erste Mal wohin kommt, muss man sowas sagen? Muss man sich so auslassen? Manchmal ist es echt schockierend mit Christen. Hast du auch schon mal so Sprüche gehört? Da kannst du nur die Liebe nehmen und sagen, Herr, ich vergebe ihm. Ich erzähle es euch jetzt ein paar Wochen danach, damit ihr nicht gleich wisst, ach, wir waren letzte Woche da. Ah, das könnte er gewesen sein, weil das ratet ja immer. Wir wollen ja immer wissen, wer es war. So lustig, wenn ich manchmal hier predige und in keinen Namen kommen, die Leute nach dem Gottesdienst. War das der? War das die? Sag ich, warum meinst du, warum ich keinen Namen sage? Es geht doch nicht um die Leute. Es geht ums Prinzip. Weißt du, wenn jemand hierher kommt und sagt, Jesus, ich bin da, weil ich dich anbeten will. Da brauchst du nicht mal Musik dazu. Und wenn die Musik ganz schräg ist oder die Sänger schräg singen, ist dir das egal, weil du bist in der Gegenwart Gottes und du willst ihn anbeten.
Yes.
Versteht ihr, was ich sagen will? Jesus schaut ins Herz und nicht in die Arroganz. Ich nenne es Arroganz. Man kann das denken, aber sagen muss man es nicht. Aber ich merke so, das wird immer ärger, immer weiter verbreitet. Es ist immer mehr so, wo die Liebe zum Wort nachlässt. Kennt ihr das? Wo die Liebe zum Wort nachlässt. Wo die Leute auch in der Christenheit alles suchen, die Show, aber nicht mehr das Wort Gottes. Ich sag's dir nochmal, das Einzige, Was dich als Christ am Leben erhält, ist das Wort Gottes und das Wort Gottes.
Amen.
Der Heilige Geist ist treu. Gott ist treu. Jesus ist treu. Das ist nicht die Frage. Die werden niemals untreu. Aber wenn eine Situation kommt, die dich herausfordert und du nicht auf dem Wort gegründet bist und sagst, so steht's geschrieben, Satan hinter mich und so weiter und so fort, du wirst keinen Sieg haben. Angst ist die Waffe des Teufels. Angst. Er arbeitet mit Angst. Wenn die Angst dich gepackt hat, ist aus mit dir. Vor 20 Jahren war ich im Außendienst. Ich bin am Tag 500 Kilometer durch Deutschland gefahren. 2 Jahre lang. Durchschnittlich 500 Kilometer am Tag. Das war mein Durchbruch im Glauben. Ich habe eine Predigt-CD nach der anderen gehört. Manche habe ich 7 Mal am Tag angehört. Und immer wieder, wenn ich es angehört habe, hat er das vorhin schon gesagt? Das habe ich da. Und dann habe ich gemerkt, wie viel einem durch die Lappen geht, wenn man nicht mehr anhört. Und dann, da gibt es eine große Brücke in Deutschland, eine ganz, ganz hohe Brücke, Autobahnbrücke. Und auf einmal kommt eine Stimme zu mir und sagt, was ist, wenn die jetzt einstürzt? Ich habe fast einen Nothalt gemacht auf der Brücke und Wandlink rein, weil mich die Angst übernommen hat. Aus dem Nichts. Bin schon hunderte Mal über die Brücke gefahren, hatte, da habe ich noch nie dran gedacht. Aber dieser Gedanke kam. Und ich habe gemerkt, boah, ich habe Panikattacken gekriegt, richtig Panikattacke, Schweißausbrüche. Und Gott sei Dank ist der, der in mir lebt, stärker als der, der in der Welt ist. Der Heilige Geist hat zu mir gesagt, Thomas, widerstehen. Er hat nicht gesagt, ich mache das für dich, er hat gesagt, widerstehen. Wie widerstehen wir dem Teufel?
Mit dem Wort Gottes.
Sag's laut, Bärbel.
Mit dem Wort Gottes.
Mit dem Wort Gottes. Jetzt habe ich ein Problem, wenn ich das Wort Gottes nicht kenne. Dann habe ich ein Problem. Wenn ich es aber kenne, Satan unter meine Füße. Ich nehme jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam des Christus. Dieser Gedanke ist nicht von Gott und du gehst jetzt. Angst, du gehst jetzt weg in Jesu Namen. Wupp weg, wie wenn es nie da war. Ja, das kannst du ja normalen Leuten gar nicht erzählen. Die sagen, du... Ihr wisst ja da, Wiesloch, ne? Gott lässt mich solche Sachen erleben, nicht weil der Teufel so stark ist, nicht weil der Teufel toll ist, sondern er lässt es mich erleben, damit ich merke, wo ich im Glauben stehe. Ich muss Gott nichts beweisen, ich muss auch dem Teufel nichts beweisen, ich muss es mir beweisen. Wo stehe ich im Glauben? Wo stehe ich im Glauben? Ich habe was ganz anderes vorgehabt. Ne? Wenn ich nicht dazu komme, ist mir egal heute. Ich habe irgendwie gespürt, heute ist alles anders. Vor was haben die Menschen alles Angst? Ich habe gestern mal gegoogelt, das war echt interessant, vor was die Menschen alles Angst haben. Vor was haben die Menschen Angst? Sag mal, pass an. Was?
Ihre Frau manche, wenn sie nach Hause gehen müssen.
Was?
Spinnen.
Spinnen, stimmt. Das ist der dritte Punkt in Deutschland, wo die Angst davor haben.
Tod.
Vor dem Tod. Was noch?
Armut.
Krieg. Ja.
Ablehnung.
Alles gut, ihr seht schon. Kann es auch bei uns manchmal andocken wollen?
Ja.
Wenn man auf die Tube draufdrückt, sieht man, was drin ist. Wenn der Druck in unser Leben kommt, dann kommt sofort raus, was drin ist. Das kannst du nicht kontrollieren. Oh Gott, oh Jesus, no, oh Heide, nein. So war meine Mutter drauf. Oh Gott, oh Jesus, no, oh Heide, nein. Bei ihr war immer der Weltuntergang. Kennst du solche Menschen, wo immer der Weltuntergang ist?
Ja.
Weißt du, was der Teufel hat? Der hat in der Hölle eine riesen Orgel. Und da spielt er gerne. Was ihm gerade so in den Sinn kommt. Und die Pfeifen sind Menschen auf der Erde. Er drückt auf die Taste und die machen... Er spielt sie. Hat er uns früher gespielt. Die Bibel sagt, als wir noch unter den Knechten und den Mächten dieser Welt waren, mussten wir ihnen dienen. Wir mussten ihnen dienen. Sie machten mit uns, was sie wollten. Als ich mit Bärbel zusammengekommen bin, wir waren total verliebt. Und dann waren wir auf einer Party und auf einmal übernimmt mich etwas. Da war ich noch nicht bekehrt. War kurz davor. Und sagt, du musst dich trennen von ihr. Und da habe ich gesagt, Bärbel, wir müssen Schluss machen. Aber warum? Sag ich, weiß nicht, wir müssen Schluss machen. Und dann hat Gott sie gebraucht, ohne dass sie das wusste. Sie hat gesagt, wenn du jetzt Schluss machst, ist für immer aus. Und zu der Zeit hatte ich viele Mädels. Alle, die ich wollte, habe ich fast alle gekriegt. Und da habe ich gedacht, wow, wenn ich jetzt Schluss mache, hat die gesagt. So eine hatte ich noch nie, die Arsch in der Hose hatte. Die anderen haben immer gebettelt und sind mir hinterher gelaufen. Ich war ein richtiges Arschloch zu der Zeit. Anders, das gibt keinen anderen Begriff dafür, sorry. Ich war beziehungsunfähig. Warum? Weil ich ein Seelenkrüppel war. Und weil die Mächte mich geritten haben wie ein Pferd. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann machen wir nicht Schluss. Jahre habe ich darüber nachgedacht, bis Gott anfing, mir das zu zeigen. Es ist nur ein Beispiel von Tausenden, wo der Teufel immer kommt mit Zerstörung. Jede Scheidung in dieser Welt fängt an mit einem Grund. Das ist meistens ein lapidarer Grund. Der Mann räumt seine Socke nicht auf, die schmeißt er immer vors Bett. Sie fragt 10-mal, räum doch bitte deine Socken weg. Er denkt sich, ach, stell dich doch nicht so an und räum die Socken weg. Und irgendwann platzt es aus ihr raus, weil der Teufel macht. Und sie sagt, wenn er jetzt noch einmal die Socken da liegen lässt, rast ich aus. Und sie erzählt es ihren Freundinnen und die sagen, du hast recht. Und der Mann erzählt seinen Freunden und sagt, die Olle spinnt doch. Was regt die sich auf wegen den Socken? Muss man doch so ein Drama machen? Und dann gibt es den Riesenkrach. Dann reden sie nicht mehr miteinander. Dann gibt es den Sexentzug. Das lieben die Männer am meisten. Die Frauen auch. Weil das ist ihr bestes Druckmittel. Nach einer Woche oder zwei denkt der Olle sich, na, wenn sie nicht will, dann hat sie Pech. Dann ist die Weihnachtsfeier auf dem Betrieb. Und die Sekretärin, die lächelt sowieso schon immer so süß. Und so geht es seinen Lauf. Seht ihr, wie der Teufel arbeitet? Und dann sagt er seinen Freunden und die sagen, ja, lass dich doch scheiden. Mit so einer Olle würde ich es auch nicht aushalten. Und sie erzählt es ihren Freundinnen und die sagen, na, so ein Typ, den kann man ja auch nicht ertragen. Wenn der nicht mal das Mindeste die Socken wegräumt, dann möchte ich gar nicht wissen, was der noch alles nicht wegräumt. Wir haben das Wort Gottes. Und wir sagen dem Teufel, verschwind. Und wir sehen, wenn er kommt, wir spüren, wir kennen seine Handschrift. Wir kennen ihn. Wir kennen seinen Gestank. Wir sehen, was das mit einem macht. Bärbel und ich haben einen Deal und den haben wir nur ganz, ganz selten in den vielen Jahren, wo wir jetzt verheiratet sind, nicht eingehalten. Vielleicht 10-mal bin ich mal ganz großzügig, ich glaube es gar nicht so oft. Wo wir gesagt haben, wenn wir einen Streit haben, wir gehen nicht ins Bett und schlafen über Nacht, ohne den Streit geklärt zu haben. Was ist besser? Mal sagen, Schatz, es tut mir leid, auch wenn du dich im Recht fühlst, oder dir fliegt dein ganzes Leben um die Ohren. Glaub mir, ich habe mit vielen Paaren Gespräche gehabt. Und ich habe immer gedacht, was ist mit euch nur los? Meine beste Lösung bei Seelsorge, ihr wisst ja, ich mache keine Seelsorge, ich besorge es nicht der Seele, aber ich habe keinen anderen Begriff dafür. Habe ich gesagt, so, ich gehe jetzt raus, ihr habt 10 Minuten Zeit, ihr schreibt jetzt 10 Punkte auf den Zettel beide, was ihr bei dem anderen gut findet. Als ich nach 10 Minuten wieder reinkam, waren die schon wieder am Händchen halten und am Knutschen. Sag ich, was ist denn jetzt passiert? Ja, wir haben vielleicht ein bisschen übertrieben, ist ja gar nicht so schlimm. Versteht ihr? Brainwash. Der Teufel sagt, die Socken ist der Weltuntergang. Die Kriegserklärung, Atomkrieg, der rote Knopf, boom. Wenn jeder mal einen Gang zurückschalten würde, gell? Aber das geht nicht, wenn der Teufel an der Orgel sitzt und uns spielt. Ich habe euch schon mal erzählt von diesem älteren Mann in Amerika, Journalist, bestimmt schon 70 Jahre alt, kleiner schwarzer Mann, geht in den Todestrakt in Amerika, wo die Kandidaten sitzen, die hingerichtet werden sollen. Es ist so interessant. Ob der 10 umgebracht hat oder einen, macht keinen Unterschied. Wisst ihr, was die alle sagen? Wenn ich nur die Uhr zurückdrehen könnte, ich würde alles ungeschehen machen. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Sie wissen nicht, was sie tun. Krass, gell? Ein Moment, wo du durchdrehst. Ein Moment, wo dir die Sicherung durchknallt, weil einer die Orgel spielt. Oder weil du Aggressionen angesammelt hast. Weil du Hass angestaut hast. Und dann kriegt es irgendeiner ab und meistens der Unschuldige. Gell? Wollen Sie mich umfahren? Ich denke noch so oft an den. Wollen Sie mich umfahren? Wenn du noch einmal fragst, ja. Nee, Spaß. Manche haben Angst vor der Zukunft. Mach mal Matthäus 28, 20. Manche haben Angst vor der Zukunft. Du musst das Wort Gottes kennen. Um diesen Gedanken, diesen Tönen des Teufels, der spielt immer noch. Nicht bei dir, aber du hörst ihn spielen. Was steht hier? Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wie lange ist Jesus bei dir?
Alle Tage.
Wie können wir dann Angst haben? Angst ist Antiglaube. Angst hat der Teufel erfunden. Angst kam mit der Sünde. Adam und Eva gingen jeden Tag durch den Garten mit Gott, durchs Paradies, jeden Tag. Die haben sich unterhalten, Gott hat sich gefreut, sie zu sehen, sie haben sich gefreut, Gott zu sehen. Dann kam der Trick des Teufels. Sie aßen die Frucht. Bub, die Trennung, die Herzensbeziehung, die Geistesverbindung zu Gott war weg. Gott spürte das und er spürte den Schmerz und er rief im Garten Eden, Adam, wo bist du, mein Freund? Gott musste ihn rufen, weil die Verbindung gekappt war. Und was sagt Adam? Ich habe mich vor dir gefürchtet, deswegen habe ich mich versteckt. In dem Moment, als die Sünde kam, kam Angst. Adam kannte dieses Gefühl vorher nicht. Adam kannte das Gefühl der Angst nicht. Angst ist Antiglauben. Wisst ihr, was die stärkste Waffe gegen Angst ist? Weiß es jemand?
Liebe.
Ja, ist nicht falsch.
Hoffnung.
Das Wort Gottes.
Ja, das ist alles nicht falsch. Aber ich suche einen bestimmten Begriff.
Glaube.
Was haben wir denn heute Morgen gemacht?
Lobpreis.
Lobpreis ist die stärkste Waffe gegen Angst. Wenn Angst in dein Leben kommt, was die meisten Menschen machen, ob gläubig oder nicht gläubig, sie ziehen sich zurück, igeln sich ein und zittern den ganzen Tag, weil die Angst sie kontrolliert. Sie haben Angst vor allem. Das endet dann in Phobien, Spinnen, Brücken und allem Mist. Wenn ich nicht dieser Brückenangst widerstanden hätte, wer weiß, wie es weitergegangen wäre?
Arbeitslos.
Ich wäre arbeitslos geworden. Ich hätte meinem Chef sagen müssen, sorry, ich kann immer auf der Autobahn fahren, ich habe Angst vor der Brücke. Der hätte zu mir gesagt, wirst du ein Knall. Aber so funktioniert es, so arbeitet der Teufel. Nochmal, merkt ihr das wirklich gut? Lobpreis ist die stärkste Waffe gegen Angst. Wenn Angst kommen will, fang an zu loben und zu preisen.
Amen.
Und Lobpreis kann nur da sein, hör mir gut zu, ist ganz wichtig heute Morgen, wenn Dankbarkeit da ist. Wo setzt der Teufel an? Dich aus der Dankbarkeit zu ziehen. Er zieht dich aus der Dankbarkeit. Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Das ist ein alter Pfingstjubelspruch, aber der ist wahr. Wenn du dankbar bist, bist du in der Freude. Und dann hast du immer ein Lied auf den Lippen. Wenn du gut drauf bist, irgendein Lied fällt dir ein und du singst, du summst da irgendwas. Und Lobpreis hasst der Teufel, er trägt es nicht. Er flieht von dir, wenn du ihm widerstehst. Natürlich, Liebe gehört dazu, Wort Gottes, alles, was er genannt hat, ist nicht falsch. Jetzt haben wir ein Problem. Mit manchen Christen haben wir echt ein Problem. Sie wollen nicht in den Glauben kommen. Und Lobpreis verstehen sie sowieso nicht. Sie würden nie auf die Idee kommen, wenn sie angegriffen werden, vom Teufel zu loben und zu preisen. Würden die nie drauf kommen. Nein, die wählen die Nummer des Pastors. Sie wählen die Nummer des Hauskreisleiters, des Ehepartners, was auch immer. und mit all ihren Sorgen und Problemen gehen sie immer zu irgendwelchen Menschen. Sprüche 5 sagt, verflucht ist der Mensch, der Fleisch für seinen Arm hält. Mit anderen Worten aufs heutige Deutsch übersetzt, verflucht ist ein Mensch, der Hilfe bei Menschen sucht. Benutzt Gott Menschen? Ja. Aber dein erstes Ziel, dein erster Gedanke, dein Herz muss sein, Papa, du bist meine Burg, meine Zuflucht. Bei dir berge ich mich. Psalm 91 haben wir vor ein paar Sonntagen angeschaut. Und dann schickt Gott dir Menschen, die dir helfen. Aber wir lieben das, vor allem in unserem bundesrepublikanischen Denken. Das, was mal für was Gutes gemeint war, ist zum Fluch geworden für dieses Land. Die Arbeitslosenversicherung, die Sozialversicherung war mal gedacht als Hängematte, wenn einer vom Trapez fällt. Das war aber nicht gedacht, dass die Leute die Leiter hochlaufen und lassen sich ins Trapez fallen und sagen, jetzt bin ich da, was kriege ich? Versteht ihr? Und wenn Christen auch so denken, denken sie, ja, ich gucke mal in die Gemeinde und mal schauen, wer da für mich zuständig ist. Was kann ich da absahnen? Was kann ich da mitnehmen? Sie kommen als User. Ich habe hier noch nie erlebt in den 15 Jahren jetzt, 16 Jahre dieses Jahr. Ich habe noch nie erlebt, dass einer hier zur Türe reinkam und hat gesagt, Thomas, Gott hat mich geschickt, ich soll dich unterstützen. Habe ich noch nicht ein einziges Mal erlebt. Aber so viele kamen hier zur Tür rein und haben, Thomas, du brauchst einen Mentor. Ja, und der bist du, gell? Ja. Thomas, du brauchst einen Co-Pastor. Stell mich vollzeitlich ein, weil ich bin zu faul zum Arbeiten. Nee, das sagen sie nicht, aber das meinen sie. Aber ich habe noch nie erlebt, dass hier einer kam und hat gesagt, hey, Gott hat mich geschickt, dich zu unterstützen. Noch nie, nicht ein einziges Mal. Komisch, gell? Aber wie viele hier schon reinkamen und mir das Blaue vom Himmel versprochen haben und nichts davon ist eingetreten. Wer im Kleinen untreu ist, guck dir die Leute an, du siehst es an einem Tag im Kleinen, was sie so sagen, was sie so denken und so weiter. Du siehst sofort, wie sie drauf sind. Du weißt, zuverlässig oder nicht zuverlässig. Wo ich bei der Bundeswehr war, haben wir alle 3 Monate neue Soldaten gekriegt. Mein Hauptmann konnte es als Schirr nicht glauben. Da standen 7 Mann da, habe ich geguckt, 1 Minute habe ich gebraucht. Sag ich, gut, gut, kann ich vergessen, maybe, gut, kann ich vergessen, kann ich vergessen. Sagte zu mir, wie magst du das? Natürlich war es eine geistliche Gabe, aber ich habe es einfach gesehen. Na, ich sage, ich mache mal einen Test mit dir, pass mal auf, sag ich, du hast geschiedene Eltern. Ja, woher wissen sie das? Und du hast auch geschiedene Eltern. Das siehst du denen an, die stehen so da. Die haben einen Händedruck wie... Die haben gar keinen Händedruck. An vielen kleinen Zeichen kannst du das erkennen. Zum Schluss kam mein Chef immer, hat gesagt... Hauptfreier Bauer, ich habe ja keinen großen Dienstgrad. Sie machen das, suchen Sie die Leute raus. Sie haben so ein Händchen dafür. Ich habe ja nur gelesen, was da war. Ich habe ja nicht die Leute verurteilt. Versteht ihr? Und ich habe immer Recht behalten. Immer Recht behalten. Und ich habe sogar bei manchen gesagt, das wird ein richtiger Quertreiber. Wart's mal ab, da kriegen wir noch richtig Ärger. Und ich hatte einen Ruf bei der Bundeswehr. Die haben alle Angst vor mir gehabt. Die sind alle zu mir hin. Pass bloß auf beim Bauer, da musst du aufpassen. Ich habe die durchschaut. Und da war so ein Abiturient dabei, das war so ein ganz Schlauer. Ich kenne die Genfer Konvention, ich weiß, was ich darf und was nicht. Den mache ich fertig. Nach 3 Tagen. Ich weiß noch, wo der von meiner Frau die Telefonnummer her hatte. Der hat meine Frau angerufen, daheim, privat. Frau Bauer, bitte helfen Sie mir, Ihr Mann macht mich fertig. Sei, was ist das für einer? Sei, du musst nur machen, was ich sage, dann bin ich dein bester Freund. Wenn du nicht machst, was ich sage. Ich habe zu ihm gesagt, Dampf mit dem Hochdruck, reiner die LKWs ab. Das mache ich nicht, das ist gegen die Genfer Konvention. Dann habe ich gesagt, gut, dann drehen wir die Genfer Konvention rum. Wir hatten so eine schöne Munitionskiste aus Holz, die war verschlossen und da war ganz viel Eisenteile drin. So 50 Kilo Leergewicht. Die stand oben an der Wache. Habe ich gesagt, zur Wache, wo der draußen war, der kommt gleich wieder rein, habe ich in der Wache angerufen, sei, ruf mich an in einer Minute. Er kommt rein, Telefon klingelt, ich gehe ran, sage, was? Ah, Annette schon wieder, habt ihr niemand anders? Ah, das kann doch nicht wahr sein, immer wir, das geht doch nicht. Ah ja, gut, ja, ich schicke einen hoch. Sei, oh, hast du gerade was zum Tun? Nee, sei hoch an die Wache, die Kiste holen. Hoch. kam er runter, die Schweißperlen liefen. Ja, ich sage, ist das auch gegen die Genfer Konvention? Nee, aber schon ganz schön stressig, wenn man mit dem Auto hochfahren könnte. Ich sage, ich habe gerade keins frei. Telefon klingelt. Was? Gerade ist er zur Tür rein. Ja, okay, alles klar. Bring's gleich wieder hoch, die brauchen es oben. Das machst du dreimal am Tag. Am dritten Tag war der geschmeidig wie Vaseline. Was soll ich machen? Die LKWs abdampfen gerne. Man kann auch den harten Weg wählen. Weißt du, das kann man jetzt bezweifeln, ob das gut oder schlecht war, ob das richtig oder falsch war, überlasse ich dir. Da war ich auch noch nicht so gnädig wie heute. Aber ich glaube, so macht es Gott mit uns auch manchmal. Glaubst du das? Dass wenn du nicht da arbeiten willst, wo Gott dich hat, dass er dich ein paar Kisten sinnlos schleppen lässt, bis dein Wille zerbrochen ist? Die Bibel nennt sogar eine Bibelstelle, wo es sagt, die zerbrochenen Geistes sind, die liebt der Herr. Heißt es, dass Gott böswillig ist? Nee. Zum Schluss sind wir noch gute Freunde geworden. Da hat er gemerkt, was ich von ihm will. Ich war nicht gegen ihn, ich war für ihn. Aber ich musste ihm erstmal ordentlich in den Hintern treten. Das wäre für manche Kinder auch gut. Glaubt ihr das?
Ja.
Mein Nachbar ist jetzt losgezogen mit dem Wohnmobil Richtung Frankreich. Habe euch doch letzte Woche erzählt, gell? Haben wir uns verabschiedet, da drückt er mich minutenlang und lässt mich nicht mehr los und weint. Denke ich, was ist denn jetzt kaputt? Ich habe ja nicht so viel mit ihm zu tun gehabt. Sagt, ihr habt alles richtig gemacht, ihr habt tolle Kinder erzogen. Seiner ist ein drogensüchtiger Dulli, den nennt er immer Dulli. Dulli. Beide Eltern gearbeitet, Kohle ohne Ende, haben ihm alles in den Hintern geschoben. Der Vater hat eine neue A-Klasse gehabt, die war 2 Jahre alt. Vor 2 Jahren war das. Dann hat er sich ein Audi Cabriolet gekauft und wollte die A-Klasse verkaufen. Dann hat er mit seinem Dulli diskutiert, wie sie das machen. Und dann kam er zu mir, ich habe jetzt dem Dulli meine A-Klasse gegeben. Da redet er immer so, weißt du, ist ihm alles so flockig hier und locker. Und er zahlt es mir monatlich ab. Das ist doch besser, ich gebe es meinem Dulli, wie wenn ich es irgendeinem anderen verkaufe. Der Dulli hatte das Auto 3 Wochen. Ich lüge euch nicht an, wahre Geschichte. Fährt mit 140 durch München, kommt ein Kreisel. Fum. Fly, Robin, fly. Als die A-Klasse wieder auf der Erde war, war nicht mehr viel übrig. Totalschaden. Dulli. Wisst ihr, die Bibel sagt, erzieh deine Kinder bei Zeiten. Bei Zeiten. Bei Zeiten. Und als wir da eingezogen sind, war Sammy noch ziemlich stabil. Und das war da der Sixpack-Junge, weißt du? So an den Ringen beim Sport. Sammy wurde immer gehänselt. Und er war der Star in der Schulaufführung. Ich bin da gesessen mit Tränen und mit einem Kloß im Hals, als sie selbst dort Witze gemacht haben über Sammy. Du kannst mir sagen, ich bin ein Idiot, aber wenn du sagst, meine Kinder sind Idioten, dann tut's weh. Und da habe ich kein Verständnis für. Und ich habe gedacht, oh Herr, es tut so weh. Aber der hat gesagt, heute ist es so und morgen anders. Und ich habe gesagt, danke Herr. Tröstet uns der Herr? Der hat nicht mal einen Berufsabschluss, der hat nicht mal die Schule fertig gemacht. Jetzt arbeitet er als Müllmann im Krankenhaus in Heidelberg. Sammelt da nachts die Müllsäcke ein. Dulli, ist er schuld?
Nee.
Nicht wirklich. Die Eltern sind schuld. Bei Zeiten hätten sie ihn erziehen sollen. Wisst ihr, was bei Gott gut ist? Gott erzieht uns schon vom ersten Tag an. Und wenn Gott uns erzieht, sagt die Bibel, ist es ein Zeichen, dass wir von ihm geliebt sind. Dass er für uns ist. Gottes Nein ist so gut wie Gottes Ja. Gottes Nein ist so gut wie Gottes Ja. Das muss erstmal runter. Wenn Gott Nein sagt, ist es so gut wie ein Ja. Fahr niemals an einer roten Ampel los. Sehr ungesund. Es kann gut gehen, kann auch nicht gut gehen. Russisch Roulette. Aber wenn Gott sagt Nein, dann sag Danke, Herr. Auch wenn du es noch nicht ganz verstehst. Sag Danke, Herr. Was gibt's noch? Rente. Viele haben Angst vor der Rente. Philipper 4,19. Ich gebe euch mal so 7 Punkte, mehr nicht. So ein bisschen als Sahne heute. Philipper 4,19. Mein Gott aber wird all euren Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Amen. Amen. Du kannst nur Gott vertrauen, was anderes bleibt dir nicht. Menschen kommen, Menschen gehen. Wir haben jetzt seit Januar 1.000 Euro weniger, über 1.000 Euro weniger hier, weil Leute gegangen sind. Und das Erste, was sie mir immer schreiben, voller Genuss, den 10. habe ich aber gleich gesperrt. Sollen sie machen. Gott ist mein Versorger. Amen. Und da kam jemand hier aus der Gemeinde. Ja, Pastor, lege mal deine Finanzen offen, dann gucken wir, was wir machen. Na, ich sage, können wir machen. Als Erstes legst du deine Finanzen offen. Oh, wupp, da war das Thema erledigt. Meine Finanzen gehen nur Gott was an. Gott ist mein Versorger. Amen. 5 Monate hatte ich jetzt mehrere Artikel auf eBay Kleinanzeigen. Gingen nicht weg. Diese Woche habe ich sie alle verkauft. Geld aufs Konto. Weiß Gott es? Wusste ich das? Nee, ich wusste nicht, wie das alles passiert. Aber Gott weiß es. Gott ist dein Versorger. Und er weiß wie. Ich stecke den Kopf nicht in den Sand. Ich gebe nicht auf. Ich proklamiere diese Bibelstelle. Gott ist mein Versorger. Amen. Er hilft mir ab. Allen Mangel. Nochmal, wenn du das Wort Gottes nicht kennst, kannst du nicht mit dem Wort Gottes reagieren. Was ist der Schlüssel zum Sieg? Dass ich den Kopf in den Sand stecke, mich aufrege und sage, es kotzt mich alles an, mach den Scheiß allein. Nee, ich mache Lobpreis. Das klappt auch nicht jeden Tag, aber es ist in meinem Programm drin. Ich habe auch mal einen Tag, wo ich so richtig zornig bin. Ja, das gehört dazu, wir sind alles nur Menschen. Kinder sind auch mal zornig, nächsten Tag sagen sie, Mama, ich hab dich lieb. Du bist eine blöde Kuh, ich bring dich um. Du bist nicht mehr länger meine Mama, gibt es auch so Sprüche, gell? Sagen manchmal die Kleinen, wenn sie nach der 5. Kugel Eis nicht die 6. kriegen. Egal. Aber es ändert sich wieder. Gott ist unser Versorger und er hilft all meinem Mangel ab nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Christus Jesus. Amen. Gott ist mein Versorger und er weiß, wie es funktioniert. Da ruft mich die Woche ein Mann aus Heilbronn. Sag mal, wie geht's denn dir finanziell? Sag ich, wie kommst du jetzt da drauf? Sag ja, ich habe so einen Gedanke gekriegt, ich soll dich finanziell unterstützen. Das sage ich, hä? Sag ich, ja, ich freue mich, ja. Ja, ich gebe dir den Betrag so und so, ist das okay? Sag ich, ja. Ist Gott gut? Wäre ich nie von selber drauf gekommen, aber Gott hat seine Quellen. Wisst ihr, Leute, die Geber sind, die geben immer. Die haben verstanden, was Geben ist. Die geben und die wissen, ich bin im Segenskreislauf. Es kommt alles wieder zurück. Wie Bärbel jeden Sonntag sagt, wenn du gibst, kriegst du mehr zurück. Es ist so. Es ist so. Ich habe keinen Mangel. Uns geht's gut. Und Leute, die geizig sind, die kommen nie auf die Idee zu geben. Nie. Es ist für sie immer, oh, die haben ihre Geldbörse aus Zwiebelleder. Immer wenn sie reinschauen, fangen sie an zu weinen. Hier waren schon Leute mit viel Geld. Haben mich gefragt, was soll ich mit dem Geld machen? Sag ich, frag den Herrn. Ich hätte Ideen, aber das werde ich niemals tun. Niemals. Und ich habe mich oft gewundert, wie sie nicht auf die Idee kommen, den Herrn zu fragen. Ich habe euch das erzählt mit Raucher-Uschi. 20.000 Euro. Könnt ihr euch erinnern? Ihre Wirtin. Und heult mir hier 2 Jahre den Kopf voll. Ich sage, lass das Geld los. Ja, warum gibt Gott es mir nicht zurück? Dann sage ich, war ganz einfach, weil du Gott nicht gefragt hast, ob du das geben sollst. Das war deine Idee. Gott segnet nicht deine Bescherung. Jeden Donnerstag war sie hier im Gebet oder damals noch in der Bibellehre. Jeden Donnerstag kam sie rein im Zwiebelgesicht. Da habe ich gesagt, lass das Geld los, das ist weg, das ist weg, lass es los. Und wenn Gott dir Gnade gibt, dann kommt es vielleicht von woanders her. Das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Nach 2 Jahren kommt sie zu mir, sagt sie, ich habe einen Fehler gemacht. Aber hier immer 10 Euro sonntags, 10 Euro. Und die musste sie mir immer bar geben. Da habe ich gesagt, warum wirfst du es nicht ins Kästchen rein? Thomas teilt das ein, gell? Oh, ich weiß gar nicht, was ich mit anfangen soll mit den 10 Euro. Bärbel, wir haben 10 Euro, ist das nicht da? Versteht ihr, was ich meine? Du kannst bei Gott sparen. Die Bibel sagt, kommt der Fresser. Dann sagt sie, ich habe dir nochmal 20.000 gegeben. 40.000 Euro. Weg. Wenn du Geld in ein Fass ohne Boden wirfst, was passiert? Ist weg. Dann heulte sie noch mehr. Ich sagte, du brauchst mir jetzt nicht mehr den Kopf voll heulen. Ich habe echt keinen Nerv mehr für. Die sind auch weg. Ja, aber... Und ich wusste, die lässt sich nichts sagen. Und dann wisst ihr, wo Gott zu mir gesagt hat, wenn sie nicht aufhört mit dem Rauchen, wird sie bald sterben. Könnt ihr euch erinnern? Wünsche ich ihr, das habe ich mich darüber gefreut. 3 Sonntage habe ich mich gezirrt, mit ihr zu reden. Am 3. Sonntag kam sie zu mir und sagt, Thomas, kann ich mit dir reden? Sag, ja. Ja, der Herr hat mir gesagt, ich werde bald sterben, wenn ich nicht aufhöre zu rauchen. Sag, oh, krass, mir durchfuhr es durch den ganzen Körper. Sag, das hat Gott zu mir auch gesagt vor 3 Wochen. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Die Frage ist so sinnlos wie ein Kopf, oder? Du hast 2 Möglichkeiten. Du hörst auf zu rauchen und lebst noch ein paar Jahre. Oder du rauchst fröhlich weiter und siehst bald Jesus. Deine Entscheidung, nicht meine. Kein halbes Jahr drauf. Ich glaube, es waren 4 Monate oder so. War sie tot. Sie hat nicht aufgehört. Da hat sie mir noch gesagt, nee, ich kann das nicht. Ja, dann rauch fröhlich weiter. Kann ich das ändern? Nö. Kann ich nicht. Das ist jedem seine Entscheidung. Gott meint es gut. Gott warnt und sagt, hey, Gott hätte ihr noch ein paar Jahre dazu geschenkt. Ich kenne Zeugnisse von Kettenrauchern, die nur noch 20% auf der Lunge hatten. Und Gott hat gesagt, hör auf. Und sie waren treu, haben aufgehört und gingen das nächste Mal zum Arzt. Er sagt, das gibt's ja nicht, sie haben schon wieder 80%. Wie geht es? Gott ist gut. Dass selbst Gott sowas vergibt, wo einer sich freiwillig jeden Tag vergiftet. Was haben wir noch? Krankheit. Jesaja 53,5. Wenn der Teufel mit Krankheit kommt, sag ihm Jesaja 53,5. Mit dem den zweiten Teil. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Jetzt komm, lies mit mir, lies mal zusammen. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Vergangenheit, nicht Zukunft. Nicht vielleicht, nicht irgendwann. Es ist mein Erbrecht. Gesundheit und Wohlergehen gehört mir, weil Jesus bezahlt hat. Jetzt, wenn man schon krank ist, ist es schwierig rauszukommen. Gell? Wenn man schon im Loch drin liegt, ist es schwierig, ums Loch rumzugehen. Brauchen wir Hilfe. Und das ist legitim. Aber das ist die Wahrheit. Das Problem ist, dass bei jedem Pipifax, was Christen haben, gehen sie zum Arzt. Außer es ist Krebs. Weil da kommen sie schnell ans Limit, weil der Arzt sagt, die haben noch 6 Monate. Oh, und dann kommen sie in die Gemeinde. Pastor, kannst du für mich beten? Wie ich das liebe. Klar kann ich für dich beten. Warum betest du nicht selber? Ja, deswegen komme ich doch zu dir. Weil ich nicht selber bete, sollst du für mich beten. Ne? Das sagen sie so nicht, aber so meinen sie es. Die sind zu faul zum Beten, zu faul zum Glauben und zu faul, Bibelstellen zu merken. Und zu sagen, ich schreibe mir das, wenn du es nicht, ich weiß nur vielleicht 10 Bibelstellen auswendig, mehr weiß ich nicht. Ich weiß, was da steht, aber nicht, wo es steht. Das war nie meine Stärke. Aber das ist kein Problem. Ich kann sie zitieren, weil ich sie auswendig gelernt habe. Und ich weiß, dass da steht, in seinen Wunden ist mir heil geworden. Wenn das die Wahrheit ist, dann habe ich gewonnen. Wenn das eine Lüge ist oder eine Maybe oder das geht durchs Glücksrad, wie beim Mediamarkt, einmal im Jahr, wo du drehen darfst. Da hoffentlich hast du nicht die Niede erwischt. So ist doch Gott nicht, oder? Glaube wie ein Senfkorn reicht aus. Guck mal, der Hauptmann, der römische Hauptmann kommt zu Jesus und sagt, würdest du meinen Diener heilen? Jesus sagt, ich komme. Dann sagt er, nee, du brauchst nicht kommen, sprich nur ein Wort. Ja, wie, sagt Jesus. Ja, ich bin auch ein Mann. Ein Befehlsgeber. Wenn ich meinen Soldaten sage, mach das, machen die das, ohne nachzufragen. Wenn einer nachfragt, war der damals Rübenab. Da war nicht zweimal der Befehl. Einmal ausgeführt oder nicht ausgeführt, Rübenab. Und Jesus sagt, wow, krass, so einen Glauben habe ich in Israel noch nie gefunden. Und dann kommt der Vater mit dem kranken Kind. Sagt, Jesus, Jesus, schnell komm in mein Haus. Und Jesus kommt in sein Haus und heilt seine Tochter. Jesus hat beide abgeholt, wo sie waren. Aber wer hatte den größeren Glauben? Der Hauptmann, der sagt, sprich nur ein Wort. Ob du hier sprichst oder in Jerusalem oder in Rom, interessiert die Dämonen nicht, die haben zu gehorchen. Aber der andere meinte, wenn Jesus in sein Haus kommt, dann, wenn der Wunderheiler kommt, dann, wenn der Thomas kommt, dann. Versteht ihr? Ich kann gar nichts. Die Kraft auf Erden ist der Heilige Geist. Und die Vollmacht, dass die Kraft des Heiligen Geistes aktiv wird, ist durch einen Gläubigen, der spricht. Amen. Es macht keinen Unterschied, ob du sprichst oder ich spreche. Wie oft ich von Leuten hier gehört habe oder meinem ganzen Glaubensleben, ja, du hast ja auch mehr Glauben wie ich. Sag ich, habe nicht mehr Glauben wie du. Glauben ist wie Muskeln. Wir haben dieselben Anzahl Muskeln. Wie oft ich von Leuten gehört habe, du hast auch mehr Muskeln wie ich. Ich habe nicht mehr Muskeln wie du. Früher habe ich noch gepumpt, jetzt pumpe ich nimmer. Brauche ich nimmer. Habe ich gesagt, wir haben dieselbe Anzahl von Muskeln. Aber beim einen sind es trainierte und beim anderen halt schlaffe. Aber die Anzahl ist dieselbe. Wir haben denselben Zugang zum Glauben.
Amen.
Du und ich, wir haben denselben Zugang zum Glauben. Ich habe nicht mehr Glauben wie du. Meiner ist nur trainierter. Wenn, vielleicht, maybe. Oder deiner ist trainierter wie meiner. Wenn wir das verstanden haben, braucht niemand eifersüchtig zu sein. Ich brauche nicht die Las Vegas Show. Vor ein paar Monaten war ich in einer Gemeinde, habe ich schon mal von dieser Gemeinde erzählt, ab und zu gehe ich hin. Große Gemeinde, alles da, was es gibt. Und da habe ich eine Frau kennengelernt vor 3-4 Jahren, Polizistin, richtig nette Frau, uns gut unterhalten und so, mit einer Gruppe von Christen dort. Und dann irgendwann höre ich, sie hat Krebs, Brustkrebs. Und da habe ich da mit jemandem telefoniert, habe ich gesagt, sie soll sich auf den Glauben stellen, dem Brustkrebs befehlen, dass er geht. Hat sie einmal gemacht, zweimal, dann hat es nicht funktioniert. Warum hat es nicht funktioniert? Hat Gott gesagt, es funktioniert nicht. Steht in der Bibel, wenn du dich aufs Wort stellst, wird es nicht funktionieren? Oder steht da das Gegenteil? Hat es zweimal gemacht. Habe ich gedacht, oh Mensch, bleib doch am Ball. Und wenn du es dreimal machen musst, viermal, egal, bleib am Ball. Sei wie ein Pitbull, beiß rein und lass nicht mehr los. Stell dich aufs Wort, bis die Heilung sich manifestiert. Der Teufel wird vor dir fliehen.
Amen. Yes.
Was macht sie? Chemotherapie. Die Gemeinde unterstützt es. Erste Brust weg, zweite Brust weg. Dann hat sie einen Mann kennengelernt, haben sich verliebt. Jetzt hat er sich getrennt, weil eine Frau ohne Brüste kann er nichts mit anfangen. Noch eine Bumm, noch eine Verletzung. Versteht ihr? Jetzt habe ich gesagt, sag mal ganz liebe Grüße, wenn sie will, ich bete für sie. Nicht, dass ich der Chaka bin. Ich hätte mich bereit erklärt, für sie zu beten, aber ich hätte vorher, wäre ich mit ihr ins Wort. Ich sage, lies mal, was da steht. Selber lesen. Lies mal, was da steht. Lies mal, was da steht. Weil wenn es nicht in ihr Herz fällt, schwierig. Jetzt ist sie zu einer Wunderheilerin. Wenn wir nicht bekommen bei Jesus, wenn Jesus nicht unser Knopfdruck Messias ist, wie stellen sich Christen Jesus vor? Der sitzt im Himmel, hat gerade Mittagspause, freut sich mit den Engeln. Der eine Engel stellt seine neue Harfe vor. Jesus sagt, oh, hat mich das berührt. Wow, war das toll. Und dann klingelt das Telefon und dann betet die für Heilung. Was? Ah, das passt mir jetzt gar nicht. Die soll nachher sich nochmal melden. So stellen sich Christen Jesus vor. Dann klingelt es wieder, geht wieder ran. Ach, schon wieder die. Das gibt's ja wohl. Ich habe doch gesagt, ich soll warten. So stellen die sich das vor. Glaubt ihr, dass Jesus so ist? Ist Liebe so?
Nein.
Wie oft muss man Liebe bitten? Das hat mir so wehgetan. Ich kann euch das gar nicht sagen, wie die Geschichte mir wehgetan hat. Eine junge Frau, Brüste weg. Wie oft es das gibt da draußen, gell? Wie das dem Teufel Spaß macht, Frauen ihr Frausein zu nehmen. Schon interessant, oder? Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn sie alles auf eine Karte gesetzt hätte mit Jesus. Und dann vielleicht, was ich nicht glaube, was passiert wäre, gestorben wäre. Da hätte sie zumindest sagen können, ich habe alles auf Jesus gesetzt. Anstatt so weiterzuleben. Glaubt ihr, dass dieser Schmerz, dieses Traumata einfach geht? So mir nichts, dir nichts? Die hat einen Knacks ab, der nur ganz schwierig wieder zum Heilen ist. War das Jesus sein Wille? War das sein Wunsch? Nein. Wo kommt das alles her? In dieser Gemeinde wird kein Glauben gelehrt. Da kommt nichts von der Bühne, was die Leute provoziert. Das ist alles nur piep, 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 Jesus hat euch lieb. 3-4 Lobpreislieder, manchmal gut, manchmal nicht so gut. Ich richte das nicht, ich verurteile das nicht, es tut mir weh und ich glaube, Jesus tut es noch viel mehr weh. So viele seiner Kinder sind krank, sind in Depressionen, in irgendeinem Ding drin und er wünscht sich im Himmel. Wie oft haben wir die Bibelstelle angeschaut, wo Jesus sagt, wird der Mensch zum Glauben finden, wenn er wiederkommt? Wie oft habe ich darüber nachgedacht und habe gedacht, hey Jesus, warum glauben, wenn du wiederkommst? Da brauche ich doch keinen mehr, dann bist du da, dann ist alles gut. Ja, ich glaube, er möchte Kinder haben, die sagen, der Papa ist gut und Jesus ist treu und mir wird nichts passieren. Aber da findet er leider nur wenige, weil die meisten kopfgesteuert sind. Und das Wort nie vom Kopf, von den Ohren ins Herz fällt und anwächst. Sie wollen ein, vor allem in Deutschland, ist ganz schlimm, aber woanders kenne ich das nicht so, nicht mal in Amerika. Als ich mit der Malis in Mexiko war, wir waren in den Slums, da war nichts mit Doktor. Die haben ihr ganzes Leben noch nie einen Doktor gesehen, die wissen gar nicht, wie ein Doktor aussieht. Ich habe so viele Wunder erlebt dort, ohne dass ich irgendwie gebetet habe. Weil es nicht anders geht, weil die einfach nur dem Mann Gottes glauben, der jetzt kommt. Für die bist du Jesus. Und es ist okay für Jesus, weil du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Die Frau mit dem Baby, weiß nicht, wie alt das war, Klumpfuß, unten so, komplett rüber, drückt mir ihr Baby in die Hand und guckt mich so an, Mann Gottes, mach was. Und ich völlig überfordert. Und bevor ich anfangen konnte beten, macht der Fuß wupp und ist gerade. Die ganze Gemeinde schreit und jubelt. Ich habe gar nichts mitgekriegt. Was los ist? Warum schreien die jetzt alle? Habe ich was falsch gemacht? Und da habe ich es gesehen auf einmal. Boah, krass. Und so ging das am Fließband in Mexiko. Ich bin nach Hause. Ich sage, Herr, warum ist das hier so leicht? Weil die haben keinen Arzt, keine Krankenkasse, die haben niemand. Die haben nur dich. Dann haben manche mir gesagt, die sind 2 Stunden gefahren, nur um dich zu sehen. Wenn du hier... lass uns gut sein. Manche kommen regelmäßig zu spät zum Gottesdienst. Das haben wir schon 15 Jahre. Warum kann man nicht pünktlich sein? Verstehe ich als nicht. Bin ich wieder der Böse, ich weiß. Aber es sind Dinge, die beschäftigen mich. Ich bin so froh, dass ich bei der Bundeswehr war 6 Jahre. Die haben aus mir einen Mann gemacht. 5 Minuten vor der Zeit ist der Soldaten Pünktlichkeit. Ich habe eine harte Schule durch. Ich war rebellisch, aufsätzig, wegen meiner Erziehung. Ich habe den Alkohol geliebt, vieles mehr. Ich bin von einem Fettnäpfchen ins nächste. Ich habe mir von niemandem was sagen lassen. Eigentlich hätte ich nur ein Bunker sein müssen. Aber Gott mit seiner Gnade hat es echt verhindert. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, die wollen doch gar nichts Böses von mir. Versteht ihr? Die wollen was Gutes von mir. Aber erstmal bin ich auf Abwehr. Immer aggressiv, immer gegen alle aggressiv. Und damals war ich stark, ich habe gepumpt. Ich habe mit 15 mit Bodybuilding angefangen. Und da habe ich gesagt, die muss ich gleich mal alle einnotten. Wir waren eine Kompanie, 140 Mann, unsere Gruppe waren 12 Mann. Da habe ich gesagt, wir machen jetzt Armdrücken. 12 Mann nacheinander, alle. Puff, puff, puff. Und dann sind sie alle so. Ich habe mir irgendwas gesagt, haben die alles gemacht. Aber war ich da glücklich? Nö. Das bringt alles nichts. Aber trotzdem war es für mich, für meinen weiteren Werdegang. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich pünktlich zur Arbeit. Ich habe immer gedacht, das sollen sich freuen, wenn ich da bin. Ich komme dann, wenn ich da bin. Das machst du immer so 14 Tage und hast die Kündigung in der Hand. Warum? Dann regst du dich noch auf, weil du gekündigt wirst. Manchmal kommt mir es bei Christen auch so vor. Ja, Gott ist Nebensache. Als ich vor vielen Jahren in Kleversulzbach eine Gemeinde eingerichtet hatte, wir haben eine große Industriehalle angemietet als Gemeinde. und habe da alles mit dem Vermieter gedeichselt. Es gibt ein Versammlungsrecht, das wusste ich alles gar nicht. Die Fliesen müssen rutschfest sein, die Türen müssen nach außen aufgehen, das Treppenhaus muss so und so breit sein, so und so viele Notausgänge, die Vorhänge dürfen nicht brennen. Ich wusste zum Schluss das ganze Ding auswendig. Und da habe ich einen Aufruf gemacht, den ich nicht wollte. Der Pastor hat gesagt, sag doch mal den Leuten, jeder soll was spenden. Wir brauchen noch Töpfe für die Küche, wir brauchen noch eine Couch. Da ich gesagt, lass das lieber. Doch, mach das, Thomas. Gut, ich habe es gemacht. Danke. In die Töpfe war das Essen eingebrannt. Die Couch hatte mehr Löcher als sonst was. Wusste auch nicht ganz, welche Familien da alle drin wohnen. Das war alles für den Herrn. Ich habe gedacht, sowas mache ich nie wieder. Ich habe gesagt, Leute, habe ich gesagt, Sperrmülltag? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann nach dir. Interessant, gell? Aber anstatt die Leute ein neues Topfset gekauft haben und gebracht, haben sie einen alten Mist gebracht. Dann lass es doch einfach sein. Du bist ja nicht verpflichtet, Töpfe zu bringen. Verstehst du, was ich meine? Aber da kommt ja dein Herz ans Licht. Du bringst deinen Müll in die Gemeinde. Wir hatten einen riesen Sperrmülltag. Du erlebst Dinge, die sind unfassbar. So, jetzt kommen wir zum Teufel. Lukas 10, Vers 19. Viele Christen haben Angst vom Teufel. Wie oft ich das höre? Mein erster Hauskreis war so. Sprich nicht vom Teufel, sonst kommt er. Man, das sehen wir mal, wie er aussieht. Hör auf! Wir haben alle Angst gehabt. Guck mal, was hier steht. Seht, ich habe euch Macht gegeben. Gegeben ist welche Zeitform? Vergangenheit. Zu treten auf Schlangen und Skorpione. Die Bibel hat immer Bildsprache. Das sind dämonische Mächte. Und über alle Gewalt des Feindes und? Wie viel wird mir schaden?
Nichts.
Für wen ist diese Bibelstelle geschrieben?
Nicht.
Nee, nur für mich.
Nein.
Die gehört mir. Ich gebe sie dir nicht.
Für alle.
Dazu musst du sie was?
Kennen.
Wenn du sie nicht kennst, kannst du dem Teufel nicht widerstehen. So wie bei mir mit der Brückenfahrt. Teufel unter meine Füße. Ich widerstehe dir, dann flieht. Seht ihr, wie das funktioniert? Ist interessant, oder? Dann Seuchen, das haben wir uns auch vor einer Weile angeguckt. Jetzt haben schon wieder ein paar Christen Angst vor Seuchen, schreiben mir E-Mails. Thomas, glaubst du, dass die nächste Corona kommt? Okay. Psalm 91,6. Wenn du das nicht kennst, den Psalm 91 haben wir auch vor ein paar Sonntagen angeschaut. Vor der Pest, die im Finstern schleicht, heißt, du siehst sie nicht. Du kannst den Virus nicht sehen, ein Bakterium kannst du auch nicht sehen, wenn dir einer die Hand gibt oder was auch immer. Vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt, schützt der Herr dich. Amen. Musst du glauben. Jetzt rennen sie wieder im Supermarkt alle mit den Masken rum. FFP2-Masken. Ich war ja früher mal Maler. Und da steht drin in der Gebrauchsanweisung der FFP2-Masken maximal 2 Stunden. Besser eine halbe Stunde Pause. Weil du deinen ganzen Mist wieder einatmest. Aber die laufen den ganzen Tag mit rum. Plötzlich ist es gesund. Aber das siehst du, was Gehirnwäsche macht. Oder Angst. Haben wir Angst? Wenn du ungläubig bist und der Teufel will, dass du irgendeine Krankheit kriegst, wirst du sie kriegen. Da kannst du mit dem Ganzkörperkondom rumlaufen. Wirst du es trotzdem kriegen. Du kannst dich nicht schützen vor diesen Dingen, sondern nur mit dem Wort Gottes. Amen.
Amen.
Es gibt ein Buch, das heißt Die Gottesgeneräle. Ich glaube, Smith Wigglesworth war es. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob der das war. Aber da, auf jeden Fall ist die Geschichte da drin. Die haben Sachen gemacht. Um 1900 rum, da würdest du und ich Gänsehaut kriegen. Da kommt eine Frau mit ihrem toten Baby zu dem und sagt, mein Baby ist tot. Und er betet und Gott sagt, schmeiß es an die Wand. Dann nimmt er das und schmeißt es so 3-4 Meter durch die Luft an die Wand. Und dann fällt es runter und dann schreit es. War wieder lebendig. Das sind Geschichten, wenn du das liest, denkst du, hä? Ist aber nicht human. Ist aber nicht in Ordnung. Doch, mach einfach, was Gott sagt. Tod ist es eh schon. Und da war einer dabei, ich weiß gar nicht, welche Krankheit es war. Ist schon ewig her, wo ich das Buch gelesen habe. Ich glaube, irgendeine Krankheit. Da ist der hingegangen, macht sie mir auf die Hand und guckt unter dem Mikroskop. Sagt, das ist tödlich, du wirst dran sterben. Sagt, mach das mir auf die Hand und guck, was unter dem Mikroskop passiert. Und die sind da gewuselt und nach kurzer Zeit alle tot. Und die Ärzte sagen, was ist das denn? Glauben. Du hast Macht und Vollmacht über alle Macht des Feindes. Amen. Über jede Krankheit. Jede Krankheit hat einen Ursprung. Und zwar als Anrecht von dem, was im Paradies passiert ist, an der Sünde. Die Sünde herrscht nicht mehr über mich. Wer herrscht über mich? Das Blut des Lammes. Also ist jede Krankheit was? Illegal. Viele Christen, die gucken mich an, wie wenn ich vom anderen Stern bin, wenn ich sage, Krankheit ist illegal. Und wenn du das nicht verstanden hast, wirst du dich nicht wehren, du wirst Krankheit akzeptieren und sagen, ja, so ist es halt. Der Herr weiß, wo ich wohne, er soll mich heilen. Der Herr wird dich nicht heilen, er hat dich schon geheilt. Wahrheit gibt es nur einmal. Eine Sache ist wahr, nicht fünf Sachen sind wahr. Ich habe nur eine Adresse. Manche kennen meine Adresse. Wenn jetzt einer kommt und sagt, Thomas wohnt in der Hauptstraße in Heidelberg. Wenn du meine Adresse kennst, weißt du, Lüge. Wenn du doof bist und meine Adresse nicht kennst, fährst du hin und suchst den Thomas. Wirst du mich dort finden? Nein. Du findest immer Wahrheit, die macht dich frei. Amen. Gott ist für dich. Egal was passiert. Jede Krankheit, die kommt, ist illegal. Verstanden oder nicht verstanden? Du brauchst mich nicht anrufen, wenn die nächste Kacke am Dampfen ist. Bet und sag, danke Jesus, ich bin unter deinem Blutschutz. Wisst ihr, das Blut des Lammes ist das gleiche, was in Israel war, als der Todesengel kam. Die haben das Blut an die Türpfosten gestrichen. Und der Todesengel musste vorbeigehen. Es war symbolisch für das Blut des Lammes. Der dämonische Engel durfte niemand töten, der in diesem Haus war. Glaubst du, das ist jetzt anders oder nicht mehr so stark? Es ist noch derselbe Todesengel und das Blut ist dasselbe Blut. Es ist das Blut des Lammes, was stärker ist als alles andere.
Amen. Yes.
Arbeitslosigkeit. Auch so ein Thema. Immer wieder Angst vor Arbeitslosigkeit. Dann öffnet Gott dir eine neue Türe. Bleib doch mal gechillt. Offenbarung 3, Vers 8. Wenn etwas vorbei ist, ist es was? Vorbei. Wir sind halt Gewohnheitstiere, wir wollen keine Veränderung. Aber wenn etwas vorbei ist, ist es vorbei und dann kommt was Neues. Weil Gott lässt dich doch nicht hängen. Wir haben doch gerade gelesen, er ist dein Versorger.
Yes.
Amen. Offenbarung 3, Vers 8. Sieh, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Darum geht's mir. Du kannst jede Bibelstelle für dich nehmen. Das Wort Gottes ist vielschichtig. Du kannst jede Bibelstelle dafür nehmen. Ich habe eine Türe vor dir aufgetan, die niemand zuschließen kann. Das kannst du als Gebet nehmen. Ob du einen Job brauchst, einen Partner, egal was. Kannst du sagen, Herr, tu mir eine Tür auf. Mach immer beim Autokauf. Sag ich, Herr, ich will nicht 100 Autos anschauen, auch nicht 10, auch nicht 3. Ich will das eine Auto, was für mich ist. Und das findet mich immer. Manchmal die komischsten Wege, aber es findet mich. Es findet mich immer. Und ich weiß, das ist das Auto, was Gott für mich hat und es ist total gesegnet. Amen.
Amen.
Amen. Weil Gott gut ist. Und dann flutscht es alles. Wenn du es in die Hand Gottes gibst, kriegst du das beste Auto, was du willst.
Amen.
Mein Audi ist ein 3 Liter TDI. Ich wollte immer mal so ein 3 Liter TDI fahren. Früher war es nicht dran, weil wäre nicht gut gewesen. Aber ich sage, wenn wir so ein 3 Liter TDI fahren. Ich habe 320 PS. Oh, das macht Spaß auf der Autobahn. Es sind nur ganz wenige, die links an mir vorbeifahren. Meistens bin ich links. Macht Spaß. Aber ich fahre mit Kopf und mit Jesus. Ich gefährde niemanden und mache kein dummes Zeug. Und ich habe beim Semi, wo noch in Heidelberg war, im Audi-Zentrum immer wieder mal reingeschaut ins Internet. Ob was da ist, ob das passt und so weiter. Und dann habe ich gewusst, lass mal gut sein. Da habe ich ein paar Monate nicht mehr reingeguckt, weil ich spürt habe, da passt nicht. Und morgens stehe ich auf, sagt der Herr zu mir, guck rein. Ich guck rein, ist das Auto drin. Ich denke, boah, alter Vater, Leder, Schnickschnack, alles drin. Viel mehr, als was ich mir gewünscht habe. Der Preis war genau meine Höchstsumme. Naja, boah, ob der noch da ist, wie kriegen wir das hin? Ich muss erst noch meinen verkaufen. Dann habe ich meinen reingesetzt, habe den anderen mittags um 12 angeguckt. und um eins ruft mich jemand an, wo mein Auto kaufen will. Da habe ich den Verkäufer angerufen, ja, ich denke, das passt, wir machen den Deal. Ist Gott gut? Ich habe keinen Stress gehabt, ein Auto, eins. Dann hatte ich ein Jahr lang Garantien, da habe ich gebetet, Herr, wenn irgendwas jetzt demnächst kaputt gehen soll, mach es bitte in der Garantie. Boom, in der ersten Woche, zweite Woche fängt es an zu rasseln. Ich zum Meister sage, irgendwas rasselt. Ja, keine Ahnung, da müssen wir mal reinschauen. Ja, da gibt es eine Rückrufaktion für die Ölpumpe. Das hätte mich so schlappe 5.000 Euro gekostet. Ich sage, das machen wir auch Garantie. Ich sage, muss ich was bezahlen? Ich sage, das gefällt mir gut. Neue Ölpumpe rein, rasseln weg. Nach einem Dreivierteljahr geht die Klimaanlage auf einmal nicht mehr. Ich sage, Klimaanlage ist kaputt. Ja, das ist der Kondensator, da ist meistens ein Steinschlag und dann ist alles raus und dann geht es nicht mehr. So, ja, dann guckt er mal. Ja, wenn vorne ein Steinschlagloch ist, müssen Sie das bezahlen. Wenn es hinten ist, zahlen wir das. Sag ich, danke Jesus, dass es hinten ist. Rückruf, ja, hinten dran ist die Dichtung kaputt. Wir zahlen das. Sag ich, danke Jesus, Halleluja. Seitdem habe ich nichts mehr gehabt. Ist Gott gut? Wisst ihr, das sind so Alltagskleinigkeiten, die für mich keine Kleinigkeiten sind, weil Gott und sein Segen mich begleiten. Weil Gott mit seinem Segen bei mir ist und mich nicht verlässt. Amen. Und mittlerweile merke ich, ich brauche kein 3 Liter TDI mehr, kann wieder was Kleines sein. Ich habe meinen Spaß gehabt, Gott hat es mir gegönnt, alles gut. Wie lange ich den noch fahre, weiß ich nicht. Ist mir auch völlig Banane. So ein Auto lebt mich nicht. Ist nur ein Beispiel, was ich dir erzähle. Wenn du mit Gottes Segen vorwärts gehst, das macht Spaß im Leben. So, Arbeitslosigkeit haben wir gehabt. Genau, Menschenfurcht. 2 Punkte habe ich noch, dann sind wir durch. Menschenfurcht. Josua 1, Vers 6 und 7. Josua 1, Vers 6 und 7. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst dieses Volk das Land austeilen, das ich dir zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Na, mach mal weiter. Da steht, dass Gott den nicht verlassen wird. Und er soll mutig und stark sein, vorwärts gehen. Habe ich mich verschrieben schon wieder. Such du es mal in aller Ruhe und dann machen wir es ran. Also Gott sagt, ich bin mit dir, ich bin treu und du brauchst vor keinem Menschen Angst haben. Schickt manchmal der Teufel Menschen in unser Leben, die uns einschüchtern? Schickt er manchmal Menschen über den Weg, die sich groß aufblustern wie Goliath? Und einen auf dicke Hose machen, einen auf ich bin der Checker vom Neckar, ich weiß alles, ich kann alles. Ich mache dich platt, wie auch immer. Aber Gott sagt dir, er ist mit dir. Und wenn Gott für dich ist, sagt die Bibel, wer kann gegen dich sein? Wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Das heißt nicht immer, dass du gleich in dem Moment, wo die Situation ist, gleich den Sieg hast oder dass Gott dich aufs Treppchen stellt und den anderen beschämt. Das macht Gott nicht. Ich erzähle euch eine wahre Geschichte. Vor 20 Jahren, 25 Jahren, wo in unserer Gemeinde da in Kleversulzbach, da hat sich ein Alkoholiker bekehrt. Ein Bauer, wo der Bauernhof schon weg war, er hatte nicht mehr viel, ein paar Wiesen noch, der Rest war alles versoffen. Und sein Bauernhof. Und er hat sich bekehrt. Und der kam, die ersten paar Mal hast du gesehen, so richtiges Trinkergesicht. War ziemlich rot und so weiter. War halt im Gottesdienst. Und er hat Jesus so sehr geliebt, der hat angebetet, wie ich kaum jemanden gesehen habe, weil er dankbar ist. Und da denke ich auch wieder dran, Dankbarkeit, gell? Dankbarkeit, Lobpreis. Und dann ist er auf ein Rockerfestival gegangen und hat ein Lagerfeuer gemacht. Und Lagerfeuer war auf diesem Rockerfestival verboten. Und da kam da so ein riesen Typ angelatscht, keine Ahnung, was das für einer war, bäumt sich vor ihm auf. Und sagt, du machst sofort das Feuer aus oder ich mach dich platt. Und seine eigenen Jungs hatten Angst vor dem. Und er sagt so, warum? Sag, du kannst ja zu dem warum sagen. Ich weiß, warum? Ich wollte ein Feuer, mir war kalt. Und da sagt er, ich sag's dir jetzt nur noch ein einziges Mal. Du machst jetzt das Feuer aus oder ich mach dich platt. Dann ist er aufgestanden und sagt, im Namen Jesus Christus, ich widerstehe dir. Dann der Typ fängt an, am ganzen Körper zu zittern, fällt auf seine Knie und fängt an zu weinen. Die Kraft Gottes hat ihn umgeben. Und dann sind seine Jungs, Einer hat sich hergetraut. Was habt ihr mit ihm gemacht? Wir haben alles Schiss vor dem, der ist ein Psychopath. Der klopft dir alles weg. Was habt ihr mit dem gemacht? Was ist das? Du bist ein Zauberer. Na, nein, er wusste nichts. 2 Wochen gläubig. Er wusste nur den Namen Jesus, mehr wusste er nicht. Und da kam in die Gemeinde, hat das Zeugnis erzählt. Da hättest du mal die sehen müssen, die schon 30 Jahre einen Stuhl wärmen. Manchmal ist 20, 30 Jahre Stuhlwärmen kontraproduktiv gegenüber jemand, der ganz neu im Glauben ist, der nicht verdorben ist, der nicht religiös gehört hat. Das geht nicht. Gott hat einen Sinn für Humor. Die Physik sagt, eine Hummel kann nicht fliegen. Die fliegt aber. Können Sie nicht erklären. Der Körper ist zu groß und zu schwer und die Flügel zu klein. Warum fliegt die Hummel? Weil Gott einen Sinn für Humor hat. Gell?
War das der Vers 9, den gemeint hat?
Genau, den habe ich gemeint. Sorry, egal, wir finden es. Sieh, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun sollst. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Mit anderen Worten, lass keine Angst in dein Herz. Lass du keine Angst in dein Herz. Du bist dein Chef. Du entscheidest dich, Angst oder nicht Angst. Manchmal ist das eine brutale Herausforderung. Aber ich habe gemerkt, wenn es bei der Brücke funktioniert, dann funktioniert es bestimmt nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Amen. Ist Gott gut?
Yes.
Ich war als Kind viele Mal im Krankenhaus. Ich habe immer Magen- und Darmschmerzen gehabt. Immer. Und die haben zigmal operiert. Und dann, wo ich gläubig geworden bin, jetzt brauche ich doch nicht mehr. Es war ein Kampf für mich. Ich habe Krämpfe gekriegt, da ist mir schwarz vor den Augen geworden. Ich hatte manchmal Blackouts, bin umgefallen. Und irgendwann habe ich gedacht, ich will das nicht mehr. Und da habe ich dagegen gekämpft, dann eine Stunde gebetet, bis es weg war. Dann eine Dreiviertelstunde, dann eine halbe, dann 10 Minuten. Und heute, wenn es kommt, kommt ganz selten, 1-2 Mal im Jahr, meint der Teufel, ich schau mal wieder vorbei, mal gucken, ob er nicht doch noch anbeißt. Brauche 5 Sekunden. 3 Sekunden. Länger brauche ich nicht mehr. Amen. Und weg ist der Schmerz. Und das kommt ganz schlagartig, ganz brutal. Da dreht sich mir die Augen weg. So übel ist das. Kannst du dir nicht vorstellen. Und ich weiß heute, dass ich weiß. Das ist illegal. Verpiss dich. Raus. Amen.
Amen. Yes.
Aber der Kampf ist da. Und wir sind noch in dieser Welt. Und er wird auch nicht aufgeben. Er ist noch da und er kämpft gegen uns. Aber Gott sagt dir, ich bin mit dir. Nimm das, schreib dir diese Stellen auf, hör dir die Predigt nochmal an, wie auch immer. Nimm es für dein Leben. So, und zum Schluss der Tod. Wie viele Christen Angst vom Tod haben? Komisch. Ich habe mit dem Tod nichts mehr zu tun. Mein Leib hier, weil der voller Sünde ist, muss sterben. Aber ich bin jetzt im Umzugsbusiness. Ich mache hier mein Äuglein zu und da oben auf. Dauert knapp eine Dreiviertelsekunde. Der Tod ist eine Person. Manche sterben furchtbar, habe es euch erzählt, mit meiner Mutter, die viel im Altersheim gearbeitet hat, wo sie erzählt hat, manche lagen so tot morgens im Bett. Augen aufgerissen, Kralle, Angst, ja, die haben was gesehen. Und andere lagen mit dem Lächeln im Bett. Die haben auch was gesehen. Jesus. Ich weiß, dass der Tod mit mir nichts mehr zu tun hat. Amen. Christus sagt, ich habe den Tod überwunden. Schauen wir uns mal an, kurz in Matthäus 10, 28. Matthäus 10, 28. Ich ändere nur meine Adresse, hat Billy Graham immer gesagt. So fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Brauchst du nicht vor Menschen fürchten. Menschen können den Leib töten, aber nicht die Seele und nicht den Geist. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Und mit Furcht ist immer Ehrfurcht, nicht Angst gemeint. Ehrfurcht. So, und jetzt schauen wir uns noch geschwind 1. Korinther 15, 55 an, als letzte Bibelstelle für heute. 1. Korinther 15, 55. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der letzte Feind, der besiegt wird, ist der Tod. Er ist die letzte Person, die in den Feuersee geworfen wird, ganz am Ende des Gerichts. Also wie viel Macht hat der Tod über dich?
Keine.
Keine. Keine. Ich werde nicht vor der Zeit sterben. War schon ein paar Mal im Flieger, ich weiß nicht, ich bin vielleicht 30 Mal nach Amerika und zurück, vielleicht auch mehr, keine Ahnung. Und einmal war ein Sturm, werde ich nie vergessen. Alle spucken im Flieger, alle schreien um ihr Leben. Das Zeug fliegt an die Decke und wieder runter, wumm. Ich bin da gesessen, habe meine Zeitung gelesen, habe gelacht. Ich weiß noch, wie der neben mir gesagt hat, wie können Sie lachen? Sei, weil es mir gut geht. Warum geht es Ihnen gut? Sei, weil ich Jesus habe. Oh, so ein Spinner, wollte er gar nichts wissen. Obwohl er gesehen hat, dass ich im Frieden war. Ich weiß, solange Jesus mir noch nicht gesagt hat, es ist deine Zeit, wird der Flieger, in dem ich sitze, nicht abstürzen, das Schiff nicht absaufen, das Auto nicht verunglücken. Yes. Hast du auch die Gewissheit? Der Tod hat nichts mehr mit Christen zu tun. Wir ändern nur die Adresse. Papa, danke für das Wort, danke für die Predigt. Danke, dass du bei uns bist. Danke, dass du mit uns vorwärts gehst. Danke, dass du uns stärkst durch dein Wort. Danke, dass du uns tragst durch dein Wort. Danke, dass dein Wort nie leer zurückgeht, sondern dass es das vollbringt, wozu du es aussendest. Papa, und ich entscheide mich, wenn ich mich entscheiden müsste, für dich und dein Wort, auch wenn es ganz trocken ist, ist mir viel lieber als Highlife, Party, Hokuspokus und was weiß ich, was es alles gibt in den Gemeinden. Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich. Und ich möchte dir Danke sagen heute Morgen. Danke aus der Tiefe meines Herzens. Möchtest du Jesus auch Danke sagen? Komm in die Dankbarkeit. Steh auf, mach Lobpreis. Wenn der Teufel dich bedrückt, wenn du spürst, Depression spürst, wenn du Angst spürst, dass sie kommen will, fang an und mach Lobpreis. Brich durch. Brich durch die Wolken durch. Bei jedem trüben und düsteren Wetter, vergiss das nie. Oben drüber scheint immer die Sonne, egal was für ein Wetter auf der Erde ist. Papa, und das wollen wir uns auch im Geist wirklich bewusst machen. Du scheinst da oben. Und wir wollen durchbrechen durch diese dunkle, graue Decke. Und wollen durchbrechen und wollen dein Licht in unserem Herz haben. Dein Licht. Du bist die Wahrheit. Papa, noch heute Morgen, wenn wir uns erinnern und sagen, oh, da habe ich versagt oder da habe ich mich heute Morgen entdeckt und gemerkt, dass ich da wieder auf Menschenkraft gesetzt habe, auf Menschenhilfe, da möchte ich dich um Vergebung bitten. Papa, du bist mein Versorger. Du benutzt Menschen, aber Menschen sind nicht die Lösung, sondern du bist die Lösung. Es kommt alles von dir. Alle gute und vollkommene Gabe kommt von oben herab, vom Vater des Lichts. Und danke, Jesus, dass mein Glaube heute Morgen stärker wird, dass mein Friede stärker geworden ist, dass meine Hoffnung, meine Freude stärker geworden ist. Danke, dass du alles in der Hand hältst. Danke, dass kein Spatz tot vom Dach fällt, außer dass du es zulässt. Und du sagst, wie viel mal mehr seid ihr? Wie viel mal mehr bin ich wert in deinen Augen? Du hast den höchsten Preis bezahlt für mich. Du hast mich erlöst. Du hast mich freigekauft von dem Fluch der Sünde und des Todes. Danke, dass ich mit dem Papa wieder durch den Garten gehen darf. Danke, dass der Papa sich auf mich freut, wenn ich komme und dass ich mich auf den Papa freue, weil ich verbunden bin mit dir, Jesus, weil du das Kreuz bist, weil du den Weg frei gemacht hast, weil die Türe zum Himmel offen steht, für mich alle Zeit. Danke, Jesus. Papa, und ich habe heute Morgen erkannt und ich wünsche mir das auch für jeden, der heute Morgen hier ist und jeder, der im Internet zuhört, dass Angst mir nicht gehört. Ich will keine Angst mehr. Ich entscheide mich, angstfrei zu leben. Und ich widerstehe dieser Angst in Jesu wunderbarem Namen. Und ich möchte lobpreisen in meinem Herzen morgens, Mittag, abends und nachts. Herr, ich möchte, dass du mich aufwächst, wann immer du willst und mich zum Lobpreis führst und mich loben und preisen lässt über mein Leben, über meinen Umstand. Ich will dir Danke sagen aus der Tiefe meines Herzens für alles Gute, was du mir gegeben hast. Papa, ich will nicht mehr auf das Negative schauen. Und ich will durchbrechen, durchbrechen, durchbrechen. Wir haben heute Morgen gehört, was uns alles gehört. Danke, dass du mein Versorger bist nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit. Danke, dass du bezahlt hast. In deinen Striemen ist mir heil geworden. Aber alles, was wir heute gelernt und gehört haben, ich möchte es in meinem Leben haben als Schatz in meinem Herzen. Egal, welche Herausforderung kommt da draußen, ich schaue auf dich, den Anfänger und Vollender meines Glaubens. Danke, Jesus. Danke, danke, danke für diese Gnade hier, die du tust in der Church of the River. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du suchst dankbare Herzen, dankbare Herzen. Herr, und ich weiß, wenn ich einem Obdachlosen oder einem Hungernden etwas zu essen gebe, fällt er mir um den Hals vor Dankbarkeit. Und gebe ich einem Satten etwas, sagt er, was, nur das? Hast du nichts Besseres zu bieten? Und so ist es bei vielen Menschen. Sie wollen immer etwas Besseres haben. Aber Papa, ich möchte hungrig sein im Geist. Hungrig nach dir, nach deiner Gemeinschaft, nach deiner Gegenwart, nach deinem Wort. Alles, was du für mich hast, Jesus. Halleluja. Wenn ich nur dich habe, frage ich nicht nach Himmel und Erde. Es geht mir gut. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Amen.